gute Dinge in unserem Leben tun, dann hinterlassen wir Spuren, auf denen sicherlich auch Gottes Segen liegt. In Galater 6, in den Versen 7 bis 10 steht: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Ja, wir sind durch diesen Text also ganz klar dazu aufgefordert, Gutes zu tun, solange wir Gutes tun können. Und ja, die Bibel spricht ganz klar davon, dass wenn wir Gutes säen, dann werden wir auch Gutes ernten. Man kann es aber auch umdrehen: wenn wir Schlechtes säen, werden wir Schlechtes ernten. Wir sollten also ja immer darauf achten, dass wir Gutes säen. Und zwar nicht, weil wir uns da irgendwie unsere Erlösung oder unsere Errettung durch erkaufen könnten. Wir wissen ja, dass wir das nicht müssen und auch gar nicht können. Einfach weil wir ein gutes Erbe hinterlassen möchten. Und ich für meinen Teil möchte, ich möchte meinen Kindern und auch meine Kindeskindern eine möglichst gute Ernte hinterlassen, ein gutes Erbe hinterlassen. Und darum ist es so wichtig, dass ich in meine Kinder eine gute Saat investiere. Mein Schwiegervater ist ja schon seit längerem jetzt dabei, seinen Wald aufzuforsten. Und er weiß ganz genau, dass wenn er jetzt in eine gute Saat investiert, dann können irgendwann einmal seine Nachkommen mal eine gute Ernte einfahren, eine gute Erbschaft bekommen, eine gute Ernte und vielleicht auch etwas damit verdienen. Also alles Gute, was du in deinem Leben tust, wird ein gutes Erbe hervorbringen. Wir können da selber einen ganz großen Anteil daran haben, ob unsere Nachkommen einmal Gottes Segen abbekommen oder ob eben nicht. Und ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und ich habe da echt eine super spannende Studie gefunden, in der hat man über 200 Jahre hinweg zwei Familien verglichen. Man wollte da ermitteln, wie der Stammbaum einer Familie aussieht, die ganz bewusst biblische, christliche Werte lebt, beziehungsweise wie es ist, wenn man sein Leben bewusst von Gott abwendet und ein atheistisches Leben führt. Man hat da die Familie Duke und die Familie Edwards rausgesucht, wobei es sich bei der Familie Jonathan Edwards um einen Pastor mit seiner Frau handelt, die halt genau diese christlichen Werte verfolgt haben, und die Familie Duke, die sich ganz bewusst gegen Gott gestellt hat, die der Meinung waren, sie würden von alleine zurechtkommen. Das war halt die atheistische Familie. Man hat also über 200 Jahre mal nachgeforscht und hat in beiden Familien jeweils etwas über 700 Nachkommen gefunden. Und das ist echt spannend. Bei der Familie Duke, das war diese atheistische Familie, da sind 300 Menschen frühzeitig gestorben, wobei frühzeitig unter 50 Jahre heißt. 440 Menschen, die durch die Alkoholsucht zugrunde gegangen sind, 310 verarmte Menschen, 150 Strafgefangene, es gab 190 Prostituierte, es gab 60 Diebe und 7 Mörder. Ja, das ist nicht so der angestrebte Stammbaum, würde ich sagen. In der Nachkommenschaft von Jonathan Edwards, diesem Mann, der gemeinsam mit seiner Frau Gott nachfolgte, da sah es etwas anders aus. Da gab es 285 Hochschulabsolventen, es gab 100 Geistliche, zum Beispiel Pastoren und Missionare, es gab 100 Rechtsanwälte, 80 Inhaber öffentlicher Ämter, da waren 75 Offiziere, 65 Professoren, 60 Ärzte, es gab 30 Richter, 13 Hochschulpräsidenten, 3 Statthalter, es gab einen Dekan einer medizinischen Fakultät, einen Dekan einer juristischen Fakultät und einer war sogar US-Vizepräsident. Ja, so kann Familiengeschichte dann auch aussehen, wenn man die Werte richtig legt. Es hat also etwas damit zu tun, in welche Richtung wir gehen. Und wenn du also in deinem Leben Gott als Zentrum hast und sein Erbe hinterlassen oder ein Erbe hinterlassen willst, auf dem Gottes Segen ruht, dann kannst du das selber beeinflussen. Saat und Ernte beeinflussen wir immer selber. Da haben wir einen ganz großen Anteil. Deswegen hat uns Gott auch unseren freien Willen gegeben. Und ja, Paulus hat dieses Prinzip in verschiedenen Bibelstellen aufgegriffen und hat erklärt, dass hinter diesem Prinzip eine riesige göttliche Offenbarung steht, dass wir, die Gott lieben und ihm folgen, ja den Unterschied über Generationen ausmachen können sogar. Und manche Menschen, auch viele Christen, hinterfragen das Ganze schon mal, indem sie sagen, warum soll ich mich eigentlich an diese christlichen Formen und Gebote halten? Man sieht doch oft genug andere Leute, bei denen das auch ohne gut läuft. Falls du auch so denken solltest oder schon mal solche Gedanken hast, dann solltest du mal deine Kinder fragen, falls du welche hast, oder auch mal deine Enkelkinder. Und ich bin mir echt sicher, dass die da mega froh sind, dass bei euch zu Hause Jesus in eurem Mittelpunkt stand. Dass ja, du ihnen Werte einfach vermittelt hast, die einfach unheimlich wichtig sind. Ich glaube, dass sie sagen werden, danke Papa oder Mama, ja, dass du uns Werte vermittelt hast, christliche Werte vermittelt hast, dass ihr als Mama und Papa eine gute Ehe geführt habt, dass du, Papa, kein Säufer warst, dass du nicht in die Kneipen gegangen bist, sondern dass du nach Hause gekommen bist nach der Arbeit, dass ihr dort als Familie gedient habt, ja, dass wir in einer christlichen Gemeinde aufwachsen durften, dass wir als Gemeinde Liebe Gottes erfahren durften. Ich glaube nicht, dass irgendein Kind sagen wird, Mama oder Papa, ich verfluche dich dafür. Ich glaube nicht, dass irgendein Kind sagen wird, ich glaube, dass sie vielmehr sagen werden, danke Papa, dass du mir ein Vorbild warst. Danke, dass du die richtigen Werte zu Hause gelebt hast. Danke, dass du Mama geliebt hast. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass man auch anders leben kann, als wie es uns durch die Presse gezeigt wird. Ich danke dir, Mama, dass du bei Papa immer treu gewesen bist. Ich danke dir, dass du mit Liebe in mich investiert hast. Ich danke dir, Mama, dass du mit mir gebetet hast. Ich danke euch, Mama und Papa, dass ihr Jesus in unseren Mittelpunkt gelegt habt. Denn ich genieße jetzt schon das Erbe, das ihr uns geschenkt habt. Es ist, glaube ich, vielmehr so, dass Kinder ihre Eltern dann verfluchen, wenn diese ihren Ego-Trip ausgelebt haben und wenn sie falsche Werte vermittelt haben. Wenn sie die Kinder also einfach nicht gut behandelt haben, wenn sie einfach die falschen Werte vermittelt haben, wenn die Kinder auf der Strecke geblieben sind. Ich glaube, wenn Kinder das verkorkste Erbe der Eltern auslöffeln müssen, dann ist es schwierig. Und es ist ein riesiges Geschenk, das wir unseren Kindern hinterlassen können. In Psalm 112, in den Versen 1 bis 4 steht, Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande. Die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird in ihrem Haus sein, und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, gnädig, barmherzig und gerecht. Und ich finde, das ist echt der Hammer. Jetzt stell dir mal vor, was du für einen Einfluss nehmen kannst, für die kommenden Generationen. Aber wie eben schon mal gesagt, können wir das halt auch ins Gegenteil wenden. Du kannst auch zum Fluch für deine Generation werden. Und wir können da als Eltern und wir können als Christen einen ganz erheblichen Unterschied ausmachen. Und es ist etwas ganz Besonderes, dass wir unseren Nachkommen hinterlassen können. Ich wünsche mir sehr, dass meine Kinder irgendwann mal zu mir sagen, danke Papa dafür, dass du das für uns erobert hast, dass du das freigesetzt hast für uns. Und es ist einfach wichtig, dass wir für unsere, für die Generationen nach uns beten, dass wir nicht nur für unsere Familien beten, sondern auch für unser Umfeld beten. Und es hat nicht jeder in seiner Familie das Privileg, jemanden zu haben, der für ihn betet. Ich persönlich wusste, dass meine Mutter und meine Oma für mich und meine Familie gebetet haben, aber dieses Glück hat längst nicht jeder. Und in 2. Mose, Kapitel 17, da gibt es eine Riesengeschichte, wo die alte Generation für die junge betet, damit sie Durchbrüche erlebt. Da steht Mose oben auf dem Berg und die Bibel sagt, solange Mose die Arme oben hält und betet, solange haben die unten im Kampf den Sieg. Lässt er die Arme sinken, weil er einfach nicht mehr kann, dann verlieren die unten den Kampf. Mose begreift, dass das ein Mechanismus hat und er holt sich zwei Leute dazu, die ihm die Arme stützen. Und solange die beiden die Arme von Mose stützen, gewinnt die junge Generation. Ja, das ist ein krasser Gedanke, finde ich, wenn wir, die wir mit Gott unterwegs sind, und vielleicht bist du auch in deiner Generation der Erste, in deiner Familie, dann vergiss nicht, die Arme hochzuhalten und für deine Nachkommen, für die nächste Generation zu beten. Denn jede richtige, jede geistliche Entscheidung, die du triffst, die wird als Segen auf deine Kinder hinabfallen. Und jede Sünde, die du überwindest, die wird sich als Segen für deine Kinder erweisen. Jede Art von Finanzen, die du in Gottes Reich investierst, die wird sich als Segen in deiner nächsten Generation erweisen. Genauso wie jedes gute Werk, das du tust, sich als Segen erweisen wird. Das ist einfach ein göttliches Prinzip, das dahinter steckt. Und die Bibel ist da eindeutig. Im 5. Mose steht, dass Gott den treuen Menschen, die ihn lieben, den Bund der Gnade über tausende Generationen aufrechterhält. Das, was du tust, hat also auch Auswirkungen. Und es kann, wie schon mal gesagt, auch andersherum laufen. Im 2. Mose, Kapitel 20, Vers 5 heißt es, dass der Fluch und die Schuld und die Sünde der Eltern sich bis zur 3. und 4. Generation an den Kindern zeigen wird. Also es macht etwas aus, wie wir leben. Und wir sollten immer darauf achten, was wir tun. Jesus sagt ja, was immer du einem getan hast, das hast du mir getan und ich werde es dir belohnen. Also ist alles, was du Gutes hineingibst in diese Welt, ja, am Ende in dich selbst hinein investierst. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ob es vielleicht so etwas wie eine göttliche Bank gibt oder eine Himmelsbank oder sowas. Wir haben ja hier die Deutsche Bank, vielleicht gibt es auch eine Himmelsbank. Auf jeden Fall finde ich, ist es total auffällig, wie Gott unsere guten Werke derartig verzinst, dass da tausende Generationen nach uns noch den Segen spüren können. Das finde ich schon wirklich sehr enorm. Ich habe eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Das ist eine wahre Geschichte, die ist historisch belegt und die ist so in Schottland passiert. Da war ein Landwirt, der hatte einen relativ kleinen Bauernhof, führte ein relativ karges Leben. Sein Name war Fleming und er war gerade unterwegs mit seinem Karren auf dem Weg zum Markt. Er wollte da seine Produkte verkaufen und ja, es war morgens, es war Hochnebel und er hört plötzlich Schreie und er merkt auf diesem Weg, der durch die Hochmoore geht, da muss beim Nebel irgendwo ein Mann vom Weg abgekommen sein und wahrscheinlich sitzt er irgendwo im Moor und er geht unter. Und der Mann ist klar, er muss sich beeilen, denn solange der Mann noch schreien kann, ist der Mund noch über der Oberfläche. Ja, und tatsächlich findet er, während er diesem Schreien nachgeht, den Mann. Und ja, der steckt schon ziemlich weit auf dem Moor drin und mit vereinten Kräften seines Pferdes und seiner eigenen Kraft schafft er es halt, diesen Mann irgendwie aus diesem Moor zu ziehen. Und er nimmt ihn dann mit in die Stadt und der Junge wird dort versorgt. Zwei Tage später fährt ein riesiger, nobler Schlitten bei ihm auf dem kleinen Hof vor. Da steigt ein Mann aus, und man sieht den Mann direkt an, der hat richtig Geld, das ist ein richtiger Edelmann. Und dieser Mann schaut den Bauern an und sagt, ich würde gerne für die Rettung meines Sohnes bei dir bezahlen. Der Bauer schaut ihn an und sagt, nee, dafür nehme ich kein Geld. Das ist echt das Normalste überhaupt auf der Welt. Wenn es nötig ist, retten wir Leben. Das ist ganz normal. Dafür nehme ich kein Geld, das wäre Blutgeld für mich. Der Mann besteht aber darauf und sagt, ich will Ihnen aber irgendetwas Gutes tun. In dem Augenblick kommt der Sohn des Bauern und steht in der Tür. Und der Mann schaut den Jungen an und sagt, ey Bauer, ich würde dir nicht nur das Geld geben, sondern ich würde auch dafür sorgen, dass der Junge die beste Schule besucht, die er besuchen kann, wenn du mir nur die Chance dazu gibst. Und der Bauer selber weiß natürlich, er kann dem Jungen gar keine adäquate Ausbildung liefern und so nimmt er an. Und tatsächlich, dieser Edelmann bezahlt für den Jungen genauso wie auch für den eigenen Sohn. Und das Ende vom Lied ist, dass dieser Bauernjunge seine Schule macht, seine Ausbildung macht, er geht studieren und wird Arzt und macht seine Promovierung an der St. Mary's Hospital Medical School in London und er macht Geschichte. Und dieser Junge, sein Name ist Alexander Fleming, der wurde sogar geadelt zum Sir Alexander Fleming. Ja, was hat diesen Mann so besonders gemacht? Er entdeckte und entwickelte Penicillin. Jahre später wird der Sohn dieses reichen Edelmannes krank, und zwar an Lungenentzündung. Und was rettet ihn? Penicillin. Der Name dieses Edelmannes war Lord Randolph Churchill und sein Sohn war Sir Winston Churchill, der Premierminister Englands während des Zweiten Weltkrieges. Ja, wie gut, wie clever, dass der Vater klug genug war, in das Leben eines Bauernjungen zu investieren. Weil diese Investition, die sollte sich Jahre später auszahlen. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist wieder derselbe wie gerade eben. Dass alles Gute, das du in Menschen investierst, der irgendwann zu dir wieder zurückkommt. Nicht immer gleich, nicht immer sofort, aber irgendwann kommt das. Ja, und das ist ein göttliches Gesetz von Saat und Ernte, das wir einfach verstehen müssen. Was du investierst, kommt irgendwann wieder. Und warum ist das so? Weil Gott ein Belohner ist. Gott ist niemals ein Räuber, Gott ist immer ein Belohner. Und ja, wenn wir das entdecken, dann merken wir, dass es klug ist, wenn wir lernen, da hinein zu investieren, wo Gott hinein investiert. Und wo investiert Gott am meisten hinein? In Menschen und in seine Gemeinde. Ich habe noch eine Geschichte, die ich euch gerne erzählen möchte. Das ist ein unglaubliches Beispiel. Ihr habt sicher alle schon mal von Al Capone gehört. Das war dieser Typ, der da in Chicago ja, sein Unwesen treibte und mit allem gedealt hat, womit man dealen konnte, vor allem Drogen, Alkohol und weiß nicht was noch alles. Ja, die haben sich damals Straßenschlachten geliefert mit der Polizei und ja, der hatte einen Anwalt. Und man nannte diesen Anwalt den bestbezahltesten Lügner Amerikas. Dieser Anwalt hieß Easy Eddie. Also es gibt ja Rechtsanwälte, die ihren Job richtig verstanden haben und richtig machen. Und das war so ein Linksanwalt, der war komplett auf der falschen Spur. Der hat das komplett falsch gemacht alles. Dieser Typ, der war so unglaublich korrupt, ja, dass man wusste, der kann dir alles verkaufen, der kann machen, was er will. Und ja, war ein Wahnsinnslügner und Betrüger. Irgendwann hatte dieser Mann einen Sohn und ihm war klar, er würde seinem Sohn keinen guten Ruf hinterlassen, sondern alle, die rauskriegen würden, dass er der Sohn von Easy Eddie ist, ja, die wussten direkt Bescheid. Der war direkt in der Schublade und hatte direkt eigentlich keine Chance. Er wusste, er würde seinem Sohn kein gutes Beispiel hinterlassen. Aber die Geschichte sagt, dass an einem Tag lief Easy Eddie durch Chicago und während er durch die Innenstadt läuft, da sieht er eine Kapelle von der Heilsarmee und da läuft gerade so ein frommes Lied. Und danach diesem Lied stellt sich dieser Hauptmann oder wie die da heißen mit ihren Titeln, stellt sich hin und predigt. Und der Gedanke, der bei Easy Eddie hängen geblieben ist, ist, die Sünde wird dich finden. Und diesen Satz, den kriegt er nicht mehr aus seinem Kopf. Und er denkt sich, ja, okay, für mich, bei mir ist das ja gerechtfertigt, aber ja, will ich das meinem Sohn hinterlassen? Will er nicht, auf gar keinen Fall. Und am nächsten Tag geht er zur Polizei und er räumt mit seinem Leben auf und erzählt alles, was er weiß über Al Capone und was er selber verbockt hat und macht einfach reinen Tisch. Eine Woche später stirbt er beim Kugelhagel und seine Lebensgeschichte geht relativ unrühmlich zu Ende. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung in den Zweiten Weltkrieg. Dort gab es einen US Air Force Flieger im Südpazifik. Dieser Pilot ist gerade auf Kontrollflug und sieht, dass 10 feindliche Flugzeuge zu seinem Stützpunkt fliegend angreifen wollen. Und der Junge weiß, dass er die einzige Chance ist für den gesamten Stützpunkt. Er weiß, dass wenn er sich jetzt nicht in diesen Kampf einlässt, dann sind die da unten in der Base verloren und alle werden sterben und es gibt eine große Katastrophe. Und er nimmt diesen Kampf an und kriegt selber 2 Treffer ab, schafft es trotzdem irgendwie, dass das Geschwader verschwindet. Er stürzt selber ab, überlebt aber und bekommt die Tapferkeitsmedaille verliehen. Er hat seinen Stützpunkt gerettet damit. Ein Jahr später ungefähr, mit 29, stirbt er bei einem anderen, bei einem zweiten Luftangriff. Da wird er dann doch abgeschossen. Seine Heimatstadt, Chicago, allerdings hat diesen Helden gefeiert und hat den Airport, das ist einer der größten und hochfrequentiertesten Flughäfen weltweit, nach ihm benannt. Budge O'Hare heißt dieser Junge und so wurde der Flughafen auch benannt. Dies, Dieser junge Bud O'Hare, der hatte den Namen seiner Mutter angenommen, denn sein Vater hieß Easy Eddie. Der Vater, der hatte ihm nicht viel Gutes mitgegeben, aber den Mut für seine Konsequenzen und für sein Leben einzustehen, den hatte er dem Sohn mitgegeben. Und der Sohn ging mit Tapferkeitsmedaille in die Geschichte ein. Ja, meine Frage ist, was gibst du deinen Kindern mit? Was wird das Erbe sein, das deine Kinder von dir bekommen? Wo hast du auf die Himmelsbank der Gnade einbezahlt? Oder hast du immer nur auf der Bank der Sünde einbezahlt? Ich bin so dankbar dafür, dass in Galater 3, Vers 13 steht, dass Jesus uns vom Fluch des Gesetzes erlöst hat, indem er für uns zum Fluch geworden ist. In der Bibel gibt es einen Mann, der hat dieses Prinzip von Saat und Ernte für sich nahezu einzigartig verstanden. Ich rede von David und die Textstelle finden wir im 2. Samuelbuch im 7. Kapitel. Und dort kommt David auf den glorreichen Gedanken, das Beste, was er hat, möchte er Gott geben. Und er sammelt Gold, um einen Tempel zu bauen, weil er einfach das Beste, was er hat, in Gott investieren möchte. Und Gott sieht sein Herz und sagt zu ihm, hör mal David, also du hast so viele Schlachten geschlagen, du wirst kein Mann des Friedens mehr. Aber dein Sohn Salomo, in deiner Liebe zu mir, in deiner Treue zu mir und um deine Herzenshaltung zu mir, will ich diesen Mann segnen und einen Bund der Gnade, so heißt es in der Bibel, mit ihm schließen. Und wenn man dann in 1. Könige 11 liest, wie sehr Salomo gesegnet wird aufgrund des Bundes Gottes mit David, der Mann wird der unglaublichste König, den die Welt jemals gesehen hat. Und 57 Jahre später, da kommt da wieder einer, der heißt Rehabeam. Und Rehabeam trifft eigentlich nicht so wahnsinnig viele gute Entscheidungen, aber Gott segnet ihn aufgrund des Bundes, den er mit David geschlossen hatte. Nochmal 300 Jahre später kommt wieder ein König aus dieser davidischen Linie, der heißt Hiskia. Und auch er hat nicht immer die besten Entscheidungen getroffen, aber Gott sagt ganz klar, aufgrund des Bundes der Gnade, den ich mit David geschlossen habe, segne ich dich. Und da ist mir was klar geworden, da habe ich was begriffen. In Psalm 89 heißt es ab Vers 3, deine Gnade gilt für alle Zeiten und deine Treue, solange der Himmel besteht. Du hast gesagt, ich habe David auserwählt und einen Bund mit ihm geschlossen. Er ist mein Diener, dem ich versprach, für alle Zeiten sollen deine Nachkommen herrschen. Für immer wird dein Könighaus bestehen. Wir können also wirklich einen Riesenunterschied ausmachen, der sich auf unsere Nachkommen überträgt. Und das muss man einfach mal verstehen und das muss man verinnerlichen. Gott war von dieser Sache so sehr beeindruckt, weil er in Davids Herz geguckt hat und die Haltung gesehen hat. Und als David diesen Schritt gehen wollte und Gott seine Dankbarkeit durch diesen Tempelbau ausdrücken wollte, da geht Gottes Herz auf. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da in Gottes Reich investieren. Weil wir damit in Gottes Herz investieren. Und Gott wird dich deshalb beschenken. David wurde beschenkt, indem Gott seinen Segen über ihn freisetzte. Und wir wissen ja alle, wie das mit dem Stammbaum von David weiterging. Und David hat da etwas gesät und seine Nachkommen durften die Ernte einfahren. Ja, apropos Stammbaum, da gibt es in der Bibel eine Dame, die hat einen derartig schlechten Ruf, dass sie so einen Titel bekommen hat, den niemand in der Bibel sonst hat. Da war eine Frau, die hat in ihrem Leben ganz viele schlechte Entscheidungen getroffen, hat viele falsche Lebensrichtungen für sich eingeschlagen und sie hat am Ende halt tatsächlich ein Schimpfwort bekommen, das außer ihr niemand hat. Sie wird extra und explizit als sogenannte Hure Rahab bezeichnet. Mit diesem Titel wird sie geführt und das ist jetzt nicht unbedingt der Titel, wo alle hier schreien, den will ich auch haben. Irgendwann merkt Rahab, dass sie auf der vollkommen falschen Spur ist und als sie eines Tages in ihrem Bordell oben auf der Stadtmauer von Jericho steht, da kriegt sie halt mit, dass es da ein Volk gibt, das den lebendigen Gott hat, dass ein Gott hat, der klar ist, der klare Prinzipien hat, der Werte hat, der übernatürlich wirken kann, der das Leben von Menschen verändern kann. Und in dieser Frau wächst eine Sehnsucht, eine ganz tiefe Sehnsucht, nämlich was wäre, wenn ich mit diesem Gott in Kontakt kommen könnte. Und irgendwann merkt sie, ja, hört sie, dass da zwei Leute in der Stadt sind, die da gar nicht hingehören. Und sie gewährt diesen Leuten Unterschlupf bei sich, was in so einem Haus auch nicht so ganz schwer ist. Aber sie sagt zu den Jungs, ich beschütze euch nur, wenn ihr dafür sorgt, dass ich Teil eurer Familie werde, Teil eures Volkes werde und nicht nur ich, sondern mein ganzes Haus verschont wird. Weil ich habe erkannt, dass ihr dem wahren Gott dient. Ja, und jetzt kommt eigentlich die eigentliche Story. Denn tatsächlich kommt Gott über Jericho. Und welcher Teil der Mauer bleibt bestehen? Der Teil, wo die Frau mit ihrer Family wohnt. Und um das Ding jetzt noch zu toppen, steht im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, Vers 31, durch Glauben kam Rahab, die Hure, also den Titel hat sie erstmal noch behalten, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Wenn du denkst, dass das jetzt schon die Spitze war, kommt jetzt in Matthäus 1, Vers 5, im Stammbaum von Jesus Christus, da wird sie extra als Urgroßmutter von Jesus erwähnt. Und wisst ihr, was da fehlt? Der Zusatz. Wenn also die Gnade Gottes kommt, dann verändert sie dein Leben. Und aus dem Fluch wird ein Segen. Und das ist der Grund, warum ich in meinem Leben die Sünde nicht dulden möchte. Weil ich einfach einen Heidenrespekt und eine riesige Ehrfurcht davor habe, dass das auf meine Kinder irgendwie zurückfällt. Und einer der Gründe, warum ich will, ja, dass mein Leben klar nach biblischer Ordnung läuft, ist, dass ich den Segen Gottes in meinem eigenen Leben möchte, aber ich möchte den ganz klar auch für meine Kinder und auch für meine Kindeskinder haben. Ich will nicht, dass meine Kinder irgendwann sagen müssen, hey, weil Papa in diesem sündigen Ding gelebt hat, deswegen trifft mich der Fluch. Das will ich auf keinen Fall. Ich will nicht, dass der Teufel irgendeine offene Tür in mein Haus findet, nur weil ich der Meinung bin, ein Leben zu führen wie die Aktenwalde. Das will ich auf gar keinen Fall. Ich möchte, dass der Segen Gottes in meinem Leben läuft, dass die Herrlichkeit in meinem Leben läuft. Ich möchte meinen Kindern eine gute Ernte, ein gutes Erbe hinterlassen. Und das ist der Grund, warum ich ein Leben in der Gegenwart Gottes führe. Wisst ihr, wir können da wirklich einen Unterschied ausmachen zu Menschen, die Gott nicht kennen, die ein anderes Leben führen. Und um diesen Unterschied klar zu machen, um diesen Segen für mein Erbe abzugreifen, da bin ich selber zuständig. Da ist jeder persönlich für zuständig. Und das ist nicht immer leicht, nach diesen biblischen Ordnungen zu leben. Das ist schwierig und wir kommen immer wieder vor Probleme, stehen immer wieder vor Voraussetzungen, vor Problemen. Und ja, wir dürfen Gott einfach bitten. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns hilft. Wir dürfen für ihn beten. Wir dürfen füreinander beten. Und das ist ein ganz großes Geschenk. Und ich möchte jetzt gerne mit ein paar Zeilen aus dem Talmud schließen, die uns da als Hilfe und als Ratgeber dienen können. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Schicksal. Achte auf deinen Charakter. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter,